Auf geht's, Leute. Es ist Montag, der 23. Februar 2026. Hier ist der Basta Wochenstart, März Mauerbau. Ich bin Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Jauper. Ein herzliches Hallo auch von mir. Ja, willkommen weiterhin im Superwahljahr 2026 und es nimmt kein Ende.
Also für SED-Verhältnisse war das Wahlergebnis dann doch ein bisschen schwach mit 91,17%.
Ja, richtig.
Aber Friedrich Merz hat natürlich den antifaschistischen Schutzwall angekündigt. Dabei bleibt's.
Es war Bundesparteitag, Entschuldigung, in Stuttgart von der Union, von der CDU. Union kann man deswegen sagen, weil Markus Söder natürlich auch einen Gastauftritt hatte. Aber die Wahl, du hast recht, da haben natürlich alle mit Argusaugen drauf geschaut, wie sehr ist die Unterstützung nach wie vor für Friedrich Merz. Und ja, sie ist deutlich.
91,17%, das ist schwächer als beim ersten Mal, wo er gewählt wurde, da waren es 95%. Aber weißt du was, das ist jetzt natürlich bloß so Kaffeesatzleserei.
Ja.
Am Ende des Tages ist es ja ganz offensichtlich, niemand wollte dem Kanzler jetzt an den Karren fahren. Ganz im Gegenteil, man wollte ihn stärken. Schließlich heißt der Kanzler ja Lars Klingbeil.
Es hat seit Jahren nicht gegeben, dass mehr als 70% der Deutschen sagen laut Allensbach, es braucht Veränderungen. Und die brauchen wir. Und wir haben es mit einem SPD-Kanzler zu tun, Lars Klingbeil, der klar und deutlich sagt, der Status quo ist unser Gegner. Da kann ich nur sagen, genau so ist es. Und deshalb, auf geht's, liebe SPD. Wir müssen zur Potte kommen und müssen jetzt anfangen.
Ach du liebe Güte, was war denn da mit der Stimme los? Da hat man aber schon irgendwie einen Abend mit den Parteifreunden ordentlich durchgezecht, oder?
Also ich habe ja das Gefühl, dass Herr Lindemann da im Fiebertraum gewesen ist. Dem sind ja unterschiedliche Sachen passiert. Unter anderem hat er den Kanzler Lars Klingbeil genannt.
Richtig.
Oder Lars Klingbeil den Kanzler.
Weiß er da was, was wir nicht wissen? Also ich glaube, Lars Klingbeil ist ja sowieso der Schattenkanzler. Oder man sagt ja, es gibt nicht wenige, die sagen, dadurch, dass Friedrich Merz praktisch nur Außenkanzler ist und in der Weltgeschichte unterwegs, ist der Innenkanzler, also der, der dann wirklich auf dem Kabinettstisch, am Kabinettstisch das Sagen hat, das ist dann Lars Klingbeil. Das vielleicht wollte, das ist das Herr Ninnemann so deswegen rausgerutscht.
Das ist ein interessanter Punkt, was du da ansprichst mit diesem Außen- und Innenkanzler. Ich kann das ja schon fast nicht mehr hören. Der große Außenkanzler Friedrich Merz. Also warum macht er denn so gerne Außenpolitik? Weil die einfach darin besteht, Ankündigungen für die nächsten Jahrzehnte zu treffen.
Ja.
Oh ja, wir werden jetzt mit Indien ganz große Geschäfte machen und dann werden wir noch mit dem und dem ganz große Geschäfte machen.
Nach China fährt er jetzt, genau, diese Woche.
Es ist halt auch einfach mit dem deutschen Portemonnaie, was ja nach wie vor aus der Sicht einiger Leute prall gefüllt ist, Außenpolitik zu machen. Dann kann man nämlich tatsächlich auch in Brasilien mal 1 Milliarde raushauen für irgendwelche Bäume, die gepflanzt werden sollen. Herr Joppa, ich werde mal gucken, ob ich am Donnerstag bei Basta Berlin mal zeige, wie das eigentlich in Deutschland ist, wenn da Bäume gepflanzt werden sollen. Und dann stellt man fest, dass ein Baum 75.000 Euro kostet in Deutschland. Kein Wunder, dass er keine Bäume in Deutschland pflanzen will, sondern Bäume in Brasilien. Da werden die zwar auch nicht gepflanzt, aber man behauptet einfach, die werden gepflanzt und kassiert dafür 1 Milliarde aus Deutschland. Eieieiei. Also, so ist das mit dem Außenkanzler. Aber Hauptsache, er muss halt im Inneren keine Politik machen, weil die wäre ja kompliziert. Und weil irgendwann mal auffällt, dass diese Lücke zwischen Außenkanzler und Innenpolitik doch relativ groß ist, behauptet man jetzt einfach, dass die Außenpolitik eigentlich Innenpolitik ist. Und deswegen ist ja Friedrich Merz der Außen-Innenkanzler.
Naja, ich meine, in einem gewissen Rahmen hat da natürlich auch der ein oder andere recht, wenn er sagt, alles, was mit Außenpolitik zu tun hat, hat auch mit Innenpolitik zu tun. Beispielsweise der Ukraine-Krieg. Ich meine, nach der Entscheidung, da die ganzen Sanktionen zu erlassen, ist es hier massiv auch teuer geworden. Das ist ja völlig klar. Oder auch die Aufrüstung, die ja auch ein gesamteuropäisches oder EU- oder auch NATO-Projekt ist, auch die belastet natürlich den Geldbeutel hier der Bürger. Aber nichtsdestotrotz, auch die Rede von Friedrich Merz auf dem Parteitag, 75 Minuten war sie lang und meistens ging es da auch wieder nur um Außenpolitik. Innenpolitik war eigentlich nur so ein Randgeschäft.
Was hat er denn zur Ukraine gesagt?
Na, zur Ukraine, also ehrlicherweise nichts Neues für mich, weil es geht ja immer um eine Durchhalteparole. Und da ist es eigentlich auch so ein bisschen, ich finde immer, wetterabhängig oder man kann auch sagen, jahreszeitabhängig. Also entweder sagt man im Winter ja jetzt, frieren wieder alle und da muss man ja gerade jetzt auch unbedingt dann, im Sommer heißt es dann, ja, jetzt muss man die unterstützen, weil im Sommer haben sie die Chance, nochmal alle zurückzuschlagen wegen Frontverlauf und so weiter. Also es ist, je nachdem, wen du wann fragst, ne?
Lassen Sie mich zunächst für die CDU Deutschland sagen. Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber. Wir werden uns niemals damit abfinden, wie ein verbrecherisches russisches Regime systematisch Krieg führt gegen die Zivilbevölkerung dieses Landes, gegen alte Menschen, gegen Frauen und gegen Kinder.
Also ich muss schon sagen, wenn er denn an der Seite des ukrainischen Volkes stehen würde, dann müsste er, ähnlich klar wie das ein US-Präsident Donald Trump bisher getan hat, auch Herrn Selenskyj dazu bewegen, doch endlich mal Wahlen in dem Land abzuhalten, damit das Volk auch entscheiden kann. Ein Referendum abzuhalten über eine Fortsetzung des Krieges, über Kapitulation, über Gebietsverteilung, all das passiert ja nicht. Und dementsprechend steht Herr Merz und steht die Bundesregierung nicht an der Seite des ukrainischen Volkes, sondern an der Seite der ukrainischen Regierung und ganz speziell an der Seite des Präsidenten Selenskyj.
Gehören eigentlich auch die Geflüchteten zum ukrainischen Volk? Also die Frauen und Kinder, das ist ja mal ganz wichtig, dass man über die Frauen und Kinder spricht, die ja am meisten betroffen sind. Also ich habe jetzt relativ wenig Frauen und Kinder gesehen, die ohne Beine, ohne Arme aus dem Krieg zurückkommen. Auch relativ wenig Frauen und Kinder gesehen, die ihr Leben verloren haben. Das sind übrigens alles Männer. Nur mal so für unsere feministischen Freunde da draußen. Es sind Männer, die in diesem Krieg sterben. Es sind Männer, die in diesem Krieg verstümmelt werden. Es sind Männer, die in diesem Krieg psychisch um den Verstand gebracht werden. Aber nein, es kommt natürlich viel besser, wenn man wieder irgendwas von Frauen und Kindern rumheult und dann kommt der Laumann und erzählt wieder was von Krankenschwestern und von Bauarbeitern, die mit 16 anfangen in die Lehre zu gehen und die werden niemals zulassen, dass man deren Rente kürzt. Also Leute, Populismus gibt es in jeder einzelnen Partei und da wirft man natürlich immer der AfD Populismus vor und freut sich dann über Heidi Reichenick, wie sie da wieder im Bundestag rumspringt und ihre Scherze auf Kosten von anderen Leuten macht. Dann freut man sich aber über Lars Klingbeil und toleriert den, wenn er ganz klaren Populismus macht gegen Leute, die sich ihr Geld selber verdient hat und über Leute, die das Geld erben von anderen, die es sich selber verdient haben.
Oh ja,
und sowieso gibt es massiven Populismus gegen diejenigen, die enorme Werte geschafft haben für Menschen. Denn was sind denn Milliardäre? Milliardäre sind diejenigen, die das Geld bekommen haben von anderen Menschen, weil sie denen einen Wert gegeben haben und geschaffen haben, für den andere Menschen sehr viel Geld bezahlt haben. Also ein Elon Musk oder ein Bill Gates oder wie sie alle heißen, die Milliardäre, die bösen Milliardäre. Warum sind die denn Milliardäre? Warum sind die all die Brüder Milliardäre? Warum ist der Typ von Lidl Schwarz ein Milliardär? Weil er etwas getan hat, für das andere Menschen Milliarden bezahlt haben. Diesen Zusammenhang von Leistung und Ertrag, den wollen sie natürlich überhaupt nicht hören. Den wollen übrigens viele nicht hören. Das geht auch bis ins konservative Lager. Das möchte kaum jemand hören. Die Liberalen wollen es am ehesten hören. Aber Populismus gibt es überall. Und dieser Parteitag der CDU war voll von blankem Populismus. Friedrich Merz sagt also, ach, die Kinder in der Ukraine. Aber Friedrich Merz ist derjenige, der die Friedensbemühungen natürlich hintertreibt mit der Behauptung, dadurch wird man der Ukraine einen Vorteil verschaffen. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich überraschenderweise so, dass die Ukraine ein paar hundert Quadratkilometer gewonnen hat. Aber man geht davon aus, dass das eben genau auch mit der Entscheidung zum Stalin zusammenhängt.
Na klar.
Das heißt, dass das Kriegsgeschehen sich jetzt möglicherweise ein bisschen gewandelt hat, hängt ab von einer Entscheidung eines schwerreichen Milliardärs, der aus Gründen, die wir nicht kennen, die so getroffen hat. Aber es hat nichts damit zu tun, dass man absehen konnte, dass die Ukraine irgendeine Chance hat. Nein, die Ukraine hat seit Jahren keinerlei Fortschritt. Und was da passiert ist, das Sterben von jungen Männern und von alten Männern. Denn das Durchschnittsalter der ukrainischen Soldaten ist ja gar nicht so alt. Denn man schickt ja erstmal Joppa Golme in den Krieg, um zu sterben. Denn die Jungen sollen ja noch Kinder kriegen. Das ist die Realität des Krieges. Wollen sie aber auch nicht hören.
Also wir sehen definitiv keinen positiven Effekt von Friedrich Merz oder auch dieser Koalition der Willigen, wo dann Herr Macron noch mit dazugehört und Herr Starmer, auch beide angezählt im eigenen Land. Also diese drei Touren also durch die Welt und glauben, sie haben irgendeinen positiven Einfluss auf das Geschehen in der Ukraine. Den einzigen Effekt, den sie haben, ist, indem sie immer neue Versprechen machen, indem sie ja nachweislich auch die Lücke geschlossen haben nach dem Wegfall der USA. Der finanzkräftige Partner hatte ja in Washington gesagt, nö, also finanziell unterstützen, ihr könnt Waffen kaufen bei uns. Also Deutschland darf gerne Waffen bei uns kaufen und die weiterliefern nach Kiew, gar kein Problem, aber jetzt hier schenken, das wollen wir eigentlich nicht mehr machen. Und diese milliardenschwere Lücke wurde geschlossen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wir haben es also geschafft, diesen Krieg ein weiteres Mal zu verlängern, indem wir der Ukraine und dem ukrainischen Volk, das ist ja das, was Herr Merz gerade erwähnt hat, dem ukrainischen Volk signalisieren, ja, also wenn es nach uns geht, macht das weiter, ihr schafft das. Jungs, ihr schafft das auf jeden Fall. Nichts schaffen sie. Und das ist auch ganz klar seit Jahren.
Man kann viel darüber philosophieren, was eigentlich die Gründe für diesen Krieg sind und was das Ziel sein soll. Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es darum geht, Russland dort zu beschäftigen. Und ja, die Kosten für Russland hochzutreiben, indem russische Soldaten umgebracht werden, indem russisches Militärgerät da verloren geht, und die Russen aber ja auch keinen klaren Fortschritt dort erzielen. Und dass die russische Wirtschaft durch Sanktionen geschwächt wird, das ist sicherlich so. Und dass Russland von dem Teil der Welt, der diese Sanktionen unterstützt, nahezu abgekoppelt ist, das ist auch so. Die Frage ist bloß, warum machen sie das jetzt eigentlich und mit welchem Ziel? Wollen sie Russland dafür tatsächlich bestrafen? Wollen sie so tun, als wenn durch ihr Handeln internationale Gesetzmäßigkeiten wieder gelten und weiterhin gelten, wohingegen die Vereinigten Staaten ja wirklich auf internationale Gesetzmäßigkeiten doch relativ wenig geben und selber entscheiden, wie die in Zukunft auszusehen haben. Also Trump schafft ja gleich Präzedenzfälle, wo jeder sich denkt, ah, Moment mal, und Israel schafft Präzedenzfälle mit zehntausenden Zivilisten, die sie ermordet haben, aber gleichzeitig darüber rumheulen, dass in der Ukraine irgendwie ein Kraftwerk bombardiert wird und dann behaupten, das sei ein ziviles Bombardement. Ja, natürlich trifft das die Zivilbevölkerung, also es betrifft eben auch die Militärbevölkerung. Das Militär und solche Anschläge oder Angriffe auf Kraftwerke, naja, überleg mal, wie die Amerikaner im Irak einmarschiert sind 2003, die hatten natürlich gleich die entsprechenden Ziele parat. Also das ist natürlich alles Heuchelei. Es ist alles Heuchelei und es ist offensichtlich, dass die CDU als Regierungspartei klar macht, wir geben die Milliarden weiter in die Rüstung, wir geben die Milliarden weiter in die Ukraine und daran wird sich nichts ändern. Und das sehen wir bei der SPD und das sehen wir bei den Grünen.
Interessant ist ja, das ist in der letzten Woche rausgekommen, da wurden quasi geheime Dokumente aus Washington geleakt. Einige US-Medien haben darüber berichtet. Du erinnerst dich doch noch im vergangenen Jahr an das Treffen Trump-Putin in Alaska, ne? Wo sie da schön auch die Fotos gemacht haben. Und was da hinter den Kulissen wohl auch noch besprochen wurde, das war, dass Putin Herrn Trump gebeten haben soll, ja komm, also ich würde dir jetzt mal anbieten, dass du oder dass die USA den Zugang zu sehr vielen russischen Rohstoffen bekommen können. Da geht es um seltene Erden, da geht es auch um Rohöl und Sonstiges, auch oben in der Arktis übrigens. Als Gegenzug wäre es aber sehr schön, wenn sich die USA dafür einsetzen würden, dass Russland zurückkehren kann an den internationalen Tisch, dass Sanktionen abgebaut werden, dass man sie wieder als Wirtschaftspartner einbindet und zuallererst natürlich, dass die USA den ersten Schritt machen. Seitdem, so die Medienberichte, haben auch US-Unternehmen in Millionen- und Milliardenhöhe mittlerweile Ankündigungen von Investitionen in Russland getroffen, sobald dieser Krieg zu Ende ist. Also sprich, die USA haben und die US-Wirtschaft haben auch ein Interesse daran, dass das zu Ende geht. Und dann gab es US-Vertreter, die nach Brüssel gegangen sind, die in Berlin gewesen sind oder auch in Paris und London und dann einwirken wollten, ja komm, das wäre doch jetzt mal so ein Ding, wir beenden den Krieg, holen Russland wieder zurück, wirtschaftlich ist das für uns alle toll und da kann man investieren. Ja, aus Brüssel gab es leider eine Absage. Nee, mit dem Russen, mit dem verhandeln wir nicht und den wollen wir auch auf Jahrzehnte nicht wieder zurück am Tisch haben. Ja, unser Portemonnaie wird's danken.
Was du in Deutschland auf jeden Fall wahrnimmst, ist, dass es mittlerweile so ein Konsens ist, dass die Rüstungsausgaben steigen müssen, dass das gar nicht mehr in Frage gestellt wird. Das ist genauso wie testen, testen, testen oder, ja. Das ist jetzt so, das wird nicht mehr in Frage gestellt. Ich habe mich dann mit einem jungen Ex-Soldaten unterhalten, der hat seinen freiwilligen Grundwehrdienst vor nicht allzu langer Zeit abgeleistet. Dann hieß es ja auch, ja, müssen wir alles neu machen und wir brauchen da Kevlar-Westen für 200.000 Leuten. Und ich habe dann gesagt, also Punkt 1, wenn solche Leute wie Pistorius oder Scholz die Zeitenwende ausrufen und dann innerhalb von wenigen Jahren da Milliarden locker machen und dann kommt noch der Merz und kommt mit seiner Schuldensünde um die Ecke und die rufen alle zur Industrie, jetzt ganz schnell, der Russe steht vor der Tür, jetzt müssen wir alles neu kaufen, so was es auch immer kosten möge. Ja. Das haben die nahezu wortwörtlich so gesagt.
Whatever it takes.
Na, was hat denn die Rüstungsindustrie sich dann gedacht? Oh, leider sind die Preise gerade um das Doppelte gestiegen. Wir beuten diesen Staat jetzt aus. Und da kommt dann tatsächlich natürlich der Rechnungshof und sagt, was ist denn hier los? Misswirtschaft bei der Bundeswehr? Na, wer hätte es denn gedacht, Leute? Also guck doch einmal hinter die Fassade und merkt sofort, welche milliardenschweren Interessenkonflikte hier bestehen, dass natürlich die Rüstungsindustrie theoretisch jedem SPD-Mitglied 1.000 Euro überweisen könnte oder 10 SPD-Mitgliedern 300.000 Euro. Das juckt die überhaupt nicht, das merken die überhaupt nicht.
Nee.
Was hier abgeht, was hier an Interessen im Raum steht, führt dazu, dass alle im Geiste vernebelt werden. Kann ich euch garantieren. Es ist bloß eine Frage, ob diese Form von Korruptionsanfälligkeit, wer bin ich denn, einem Boris Pistorius oder anderen Politikern eine wirkliche Korruption zu unterstellen oder dem ganzen Verwaltungsapparat der Bundeswehr oder wer sich jetzt um die Beschaffung kümmern darf, nachdem Kiel die Sicherheit seit Jahrzehnten blamiert hat. Aber dass das natürlich korruptionsanfällig in Milliardenhöhe ist, Mensch, meine Güte, ist doch klar.
Und natürlich hat die Waffenlobby auch, also die Rüstungsunternehmen haben eine sehr große Lobby, egal ob in Brüssel oder Berlin. Und hinzu kommt natürlich auch, was an Macht dahinter steckt, wie viel Milliarden da bereits reingeflossen sind. Und je mehr da drin steckt, desto mächtiger sind die auch. Auch eine Meldung von letzter Woche oder gerade relativ frisch, dass Rheinmetall jetzt den Geschäftsbereich nochmal ausweitet. Und zwar haben sie jetzt sich überlegt, wo können wir denn noch investieren? Wo sind wir denn noch nicht aufgestellt? Ach, Marine. Ja, Mensch, Schiffe brauchen die ja auch. Also haben sie eine ganze Reihe von Werften jetzt in Norddeutschland, aber auch im Ausland gekauft, um jetzt auch Kriegsschiffe herzustellen. Ja, das hat auf jeden Fall noch gefehlt, Rheinmetall, vielen Dank. Wer jetzt allerdings immer nur auf Rheinmetall schaut und sagt, ja hier, größter, ja ist es der größte, einer der größten Rüstungsbetriebe in Deutschland. Aber beispielsweise in Italien, da sitzen Rüstungsindustrien, die noch größer sind als die deutsche, auch in Frankreich natürlich. Also das ist eine riesige Supermacht, die auch in Brüssel lobbyiert und da versucht, ihr Fündchen zu kriegen, klar.
Ex-NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat doch gerade mal wieder gesagt, also wenn bei der Automobilindustrie Kapazitäten offen sind, warum bauen die dann nicht Militärgüter? Wir brauchen doch jetzt tatsächlich diese Militärindustrie. Wir brauchen die Umstellung der gesamten Industrie auf die Kriegswirtschaft. Ach, das ist es ja. Das wollt ihr gegen einen Feind, der in der Ukraine nicht vorankommt, von dem ihr aber behauptet, dass er in 3 Jahren so weit ist, dass er uns hier platt macht. Leute, da mal tickt ihr noch richtig? Das sind eure Argumente? Ihr steht so nackt da. Ihr habt überhaupt keine Argumente. Aber die deutschen Zeitungen schreiben es in einem fort und die Experten von den Thinktanks setzen sich in die Talkshows und dann sitzen die Talkshow-Moderatoren da, wie Mioska oder Maischberger oder Illner und sagen alle, wir haben alle verstanden, dass wir aufrüsten müssen, weil der Russe kommt. Der Russe kommt aber nicht. Der Russe wird auch nicht kommen. Und das könnte ja sein, dass Friedrich Merz einen Friedensschluss in der Ukraine deswegen nicht möchte, weil er erstmal sein Aufrüstungsprogramm durchsetzen muss. Und er sagt mir, mein junger Bundeswehrfreund, also wir brauchen Kevlar-Westen für 200.000 Mann, die haben wir alle nicht. Und außerdem müssen wir jetzt ganz schnell in Kamikaze-Drohnen investieren. Die sind ja auch nicht teuer, die kaufen jetzt alle auf. Und da sage ich zu ihm, ja, ich kann das verstehen, aber du sprichst gerade von dem technischen Stand heute. Und ich kann dir sagen, was passieren wird. Wenn der Pistorius oder der Scholz im Jahr 21, 22, 23, 24 sagen, wir müssen jetzt Sondervermögen Bundeswehr machen, wir müssen jetzt hier richtig Gas geben, wir müssen richtig massiv investieren, bis die Güter dann tatsächlich entwickelt sind und kommen, dauert es ja locker bis 2030. Dann werden die aber schon nicht mehr auf dem technischen Stand sein. Denn die Gefechtstechnik revolutioniert sich gerade. Und du kannst heute überhaupt nicht sagen, welche Form von Kamikaze-Drohnen in 2 Jahren aktuell sein wird. Du kannst gar nicht sagen, ob du jetzt ein Glasfaserkabel ranspannen musst, ob du jetzt
Starlink
brauchst, was du damit jetzt, weißt du, wie die Drohnen der Zukunft aussehen werden und inwiefern da Menschen an der Front stehen werden oder was da an Roboter ausgelagert werden kann und ob du überhaupt noch ein Kriegsschiff brauchst. Ich meine, frag mal die Russen mit ihrer Flotte, die sich immer weiter aus dem Schwarzen Meer zurückziehen musste, weil da ständig irgendwie eine Wasserdrohne gekommen ist und die Dinger in die Luft gejagt hat. Also, die geben jetzt Multimilliarden aus, weil sie behaupten, sie wüssten, was man in 3 oder 5 oder 10 Jahren braucht. Wissen sie aber nicht.
Und hinzu kommen ja auch noch andere Diskussionen, die mir wirklich Sorgen bereiten. Friedrich Merz hatte ja jüngst auch wieder die atomare Aufrüstung ins Gespräch gebracht, natürlich gegen Russland gerichtet. Und dann wurde ja erst gemutmaßt, ach, will er jetzt doch die Atombombe, die deutsche Atombombe, will er die denn haben? Hat er direkt gesagt, nein, das widerspricht ja dem und dem Vertrag und 2+4 Vertrag und hast du nicht gesehen. Und gleichzeitig sagt er, na, aber was man ja machen könnte, ich meine, wir haben ja bereits die US-Atombomben bei Rammstein da und Büchel da, die müssen wir ja, die fliegen ja die deutschen Flieger. Warum machen wir das denn nicht auch mit den französischen und britischen Atombomben? Also carte her die Dinger, liebe Briten und liebe Franzosen, die können wir doch auch super in Deutschland lagern und können wir damit dann natürlich auch rumfliegen mit unseren deutschen Tornados. dass wir uns damit noch mehr zu einem potenziellen Ziel machen von jedem, der gegen Atomwaffen, also natürlich auch Russland oder China oder Indien oder keine Ahnung wer. Also wer möchte denn bitteschön, dass wir hier zum internationalen Atombombenlager werden? Ich nicht.
Also gut, ich weiß nicht, ob es die Inder jetzt so sehr trifft, wenn in Deutschland noch 5 Atombomben mehr gelagert werden. Also hier lagern ja welche, aber diese nukleare Teilhabe, die scheitert ja schon mal an mehreren Punkten. Bedeutet nukleare Teilhabe, dass wir es bezahlen müssen? Ja. Mhm. Bedeutet nukleare Teilhabe, dass wir dem Russen das aufs Dach schmeißen können, wenn wir das möchten? Nein, vermutlich nicht. Bedeutet Richtig. Nukleare Teilhabe, dass wir das dem Tommy oder dem Jacques aufs Dach schmeißen dürfen? Nein.
Nein,
wir dürfen französische Atombomben nicht auf Paris schmeißen. Und das finde ich persönlich enorm ärgerlich. Und so geht's nicht.
Jetzt mal im Ernst. Das geht doch nicht.
Jetzt mal im Ernst. Ich meine, bis vor anderthalb Jahren waren die Vereinigten Staaten noch unser Partner. Heute werden da Feindbilder aufgebaut. Und man denkt ja schon fast drüber nach, dass wir auf Washington Atombomben schmeißen wollen. Das ist ja der Duktus, den du zum Teil mittlerweile schon fast hörst.
Mhm. Ja, das ist richtig.
Ihr wisst bei allem Scherz, was ich meine. Und wenn man jetzt also eine nukleare Teilhabe hat, im Falle einer Antwort auf einen Atomschlag von Russland, müsste man ja extrem schnell reagieren, damit da nicht schon alles in die Luft geflogen ist, bevor da jemand mal bei uns den roten Knopf drücken kann. Und wenn man dann erstmal beim Tommy anruft und beim Jacques anruft und am besten noch bei der Atom-Uschi aus Brüssel, das ist doch alles. Es ist auch
also
alles.
Also so oder so würde ich allerdings jedem Einwohner in Kaiserslautern schon mal raten, umzuziehen. Es ist, das wird, glaube ich, also wenn tatsächlich der Russe sagt, also da will ich jetzt aber mal, da schmeiße ich doch mal ein Bömmchen hin, dann wird es garantiert irgendwo bei irgendwelchen US-Militärbasen sein. Und Rammstein und Kaiserslautern waren dann mal.
Aber das sind alles dermaßen theoretische Überlegungen.
Absolut. Und Horrorszenarien, die ja von der Politik so aufgebaut werden. Das wird ja so aufgebauscht. Das, die große Atomlüge nenne ich sie ja auch ganz gerne, womit dann auch begründet wird. Also mit der Atomlüge wird begründet, dass wir Drohnen kaufen. Also so überspitzt muss es ja formuliert werden.
Friedrich Merz sagt also, wir werden die Ukraine unterstützen. Mein Verteidigungsminister hat ja schon vor langer Zeit gesagt, as long as it takes und whatever it takes und. Also Friedrich Merz steht genau in der Tradition der Leute, die gerne Krieg führen und begründet es dann mit Kindern und mit Frauen und natürlich auch irgendwas mit Nazis.
Das Ganze garniert mit einer geradezu unerträglichen Nazi-Propaganda gegen das ukrainische Volk, ein Volk, das unter der deutschen und unter der russischen Gewaltherrschaft so gelitten hat wie kaum ein zweites auf der Welt. Das wird jederzeit auf unseren entschiedenen Widerspruch stoßen, diese politische Rhetorik.
Herrlich. Ich meine, ich würde niemals sagen, dass es irgendwie Goebbels-Vibes hat, inhaltlich überhaupt nicht, aber dieses entschiedenen.
Das ist Goebbels 1:1. Aber ich verstehe es jetzt nicht ganz. Also meint er mit Nazi-Propaganda von Nazis gegen die Ukraine oder meint er mit Nazi-Propaganda, wenn wir über die Nazis in der Ukraine sprechen? Weil letzteres ist ja eindeutig bewiesen.
also er meint Russen, die, ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich dann auch gefragt, das ukrainische Volk, was so gelitten hat. Also ich glaube, dass da auch einige Juden unter dem ukrainischen Volk gelitten haben. Und dass Stepan Bandera, der ja so ein Nationalheiligtum mittlerweile ist, also ein Ultranationalist, der heute vom ehemaligen Botschafter Melnik, aber von etlichen in der Ukraine hochgehalten wird. Da gibt es Fackelumzüge, da läuft es dir wirklich kalt den Rücken runter. Mhm. Die ukrainischen Nationalisten, die suchen in Deutschland auf jeden Fall ihresgleichen, mag sie vielleicht in Russland ähnlich geben, aber das ist schon ein ganz besonderer Schlag, mit dem man sich auf keinen Fall auf Fotos abbilden lassen sollte, Frau Katrin Göring-Eckardt.
Übrigens fällt mir gerade noch ein wichtiger Punkt ein. Wir haben ja gerade über Selenskyj gesprochen und über die bedingungslose Unterstützung von Friedrich Merz für denselben. Hast du das Interview mit Waluschny mitbekommen in Großbritannien? Also das ist ja der ehemalige Armeechef in der Ukraine und der ist ja jetzt ukrainischer Botschafter in London. Also ich habe ein Interview mit ihm gesehen, da habe ich wirklich mit dem Kopf geschüttelt. Also und das ist hier quasi auf gar kein mediales Echo gestoßen, weil er hat gesagt, ja, als wir damals diese Sommeroffensive 23 gemacht haben, ne, also da haben wir als Militärs, ukrainische Militärs und auch Leute aus Brüssel und von der NATO dem Selenskyj ganz anderes empfohlen. Die haben gesagt, wir müssen die ukrainischen Truppen konzentrieren und zwar an der Krimbrücke. Da müssen wir mit allem Mann hin. Und dann soll Selenskyj mit einem engen Beraterstab gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Wir verteilen das hier so an der Frontlinie und an der Frontlinie und dort oben. Und dann ist es natürlich völlig schief gegangen, weil überall hat es nicht dazu gereicht, dass man irgendwas bewirken konnte. Also die ganzen Kapazitäten wurden auseinandergerissen, es hat nicht funktioniert. Und danach hat sich Selenskyj medienwirksam hingestellt und hat gesagt, ja nur deshalb, weil wir nicht genug westliche Waffen hatten. Und deswegen muss ich jetzt nochmal rumreisen und deswegen, lieber Friedrich, beziehungsweise damals lieber Olaf und lieber Macron, wir brauchen mehr Geld. Und das hat funktioniert. Es hat funktioniert. Und das ist doch absolut perfide, oder nicht?
Und wen hat er dann entmachtet und abgeschoben? Saluschny.
Richtig.
Den er dann nach London geschickt hat. Und wer wird aktuell übrigens verantwortlich gemacht für Nord Stream 2? Saluschny.
Ja, natürlich.
Nicht mehr Selenskyj. Die letzte, ich lese ja immer einen Artikel dazu, wenn er mir unter die Finger kommt, weil ich wissen will, was die aktuelle Anekdote ist, die man sich erzählt über Nord Stream 2. Und die aktuelle Anekdote lautet, wir rechnen nicht mehr damit, dass Selenskyj persönlich eingebunden war, sondern es ist Saluschny. Das heißt, das Bauernopfer ist bereits gefunden. Das Bauernopfer sind also ukrainische Geheimdienstler und der ehemalige Chef der Armee.
Ja, spannend. Aber ist doch super praktisch. Und dann können wir ja auch Herrn Selenskyj...
Die können wir in London ja viel besser festnehmen als Selenskyj in der Ukraine. Ja. Ukraine, da fliegen ja so wenig Flugzeuge, da müsste man Selenskyj ja mit einem Zug rausholen. Aber Saluschny können wir direkt rausholen aus London. Dann vor deutsche Gerichte stellen. Ist übrigens keine Siegerjustiz. Ja, von uns hat keiner gewonnen.
Nee, das, es gibt nur Verlierer dabei, Benjamin. Nur Verlierer. Außer vielleicht die USA, das werden wir am Ende dann noch sehen.
So, gefühlt sind wir schon wieder in der Hälfte unserer Sendung in etwa. Wenn ihr noch finanzielle Kapazitäten habt, Ende des Monats, vielleicht gerade wieder frisches Geld gekommen oder noch was altes Geld da, wir würden uns freuen, wenn ihr könnt und wenn ihr Lust habt, wenn ihr uns finanziell unterstützen würdet.
So ist es. Auf basta.berlin, da könnt ihr sehen, wie unsere Bankverbindung ist oder PayPal, Patreon. Vielen, vielen Dank an alle, die bereits mitmachen. Und ja, natürlich seid ihr der Wind unter unseren Flügeln. Ohne euch können wir das hier alles nicht machen. Und wir machen das wirklich gerne, muss ich einfach mal gestehen. Ja,
ja, wenn du es gerne machst, dann brauchst du auch nicht bezahlt werden.
Naja, so gerne mache ich es dann auch wieder nicht, mich mit den ganzen Politiknasen auseinanderzusetzen zu müssen. Aber... manchmal haben wir ja auch schöne Momente, wenn man so, also ich finde, die schönsten Momente bei unserer Arbeit sind, wenn man die so entzaubern kann. Wenn man den Merz und den Klingbeil entzaubern kann, wenn man ihnen wiederhalten kann, was sie mal gesagt haben und wie sie jetzt klingen, was ja übrigens auch in verschiedenen Punkten beim Parteitag der Fall gewesen ist. Das macht mir tatsächlich ganz große Freude, das den Leuten da draußen zu erzählen.
Also dann entzaubern wir jetzt mal den Ministerpräsidenten von Thüringen. Nicht mehr Dr. Mario Vogt.
Genau. Mario Vogt, ja. Also du meinst den Mario Vogt, der zusammen mit dem BSW regiert und sich von den Linken tolerieren lässt in seiner Minderheitsregierung. Der Mario Vogt, richtig?
Der Mario Vogt, den wirklich kaum einer außerhalb von Thüringen kannte, bevor er sich dann Björn Höcke genommen hat, um auf Björn Höckes Nacken eine gewisse Popularität zu bekommen. Er hat sich dann also von Weltnachrichtensender interviewen lassen, gemeinsam mit Björn Höcke, und dann gab es diesen Streit um das Mettbrötchen. Wie heißt das jetzt, Mett oder Gehacktes? Und wer diesen Ausschnitt kennt, ich habe den oft schon gespielt, oft gehört, oft schon rausgeschnitten, der weiß ganz genau, dass Mario Vogt natürlich Unrecht hat, weil Björn Höcke beide Versionen gesagt hat. Gehacktes und Mett hat Björn Höcke gesagt, und kam Mario Vogt, bei uns heißt es aber Mett oder bei uns heißt es aber Gehacktes. Also total albern, aber das war der erste Auftritt von Mario Vogt, und dann wurde er tatsächlich Ministerpräsident, und jetzt kandidierte er auch zum Präsidium der CDU. Er wurde auch mit einem nicht ganz so guten Ergebnis gewählt, ja, immerhin 79%, aber das Beste ist eigentlich, was er in seiner Vorstellung gesagt hat.
Mein Name ist Mario Vogt, 49 Jahre, verheiratet, 2 Kinder.
Okay, das hat er auf jeden Fall schon mal geschafft.
Ja, in der Tat. Was
herzlichen
noch?
Glückwunsch, Herr Vogt. Das ist auf jeden Fall, ist so geil, wie er so zackig und dynamisch da ins Mikrofon tritt und da sagt, wie geil er ist.
Mein Name ist Mario Vogt, 49 Jahre, verheiratet, 2 Kinder. Seit 2024 darf ich das grüne Herz Deutschlands, Thüringen, regieren. Wir haben gemeinsam Linksgrün nach 10 Jahren abgelöst. Wir haben Björn Höcke gestellt und besiegt, weil wir gegen Extremisten, egal von welcher Seite, gemeinsam anstehen. Deutschland hat Besseres verdient. Deutschland muss aus der Mitte regiert werden.
hat er wirklich gesagt, man hat Höcke gestellt und besiegt?
Ja.
Also die Partei, die deutlich bei den Wahlen über ihm gelegen hat. Die Partei, die eindeutig auch in den Umfragen weiter völlig vorne liegt, unbestritten, im Persönlichkeitswert Höcke sogar auch noch vor ihm liegt. Wie weit kann man denn von der Realität entfernt sein? Oder hat er gedacht, oh, ich trete da jetzt mal vor die Delegierten, 1001 Delegierter waren es ja, und die kennen mich gar nicht, den kann ich ja erzählen, was ich immer auch möchte.
Die kennen auch Thüringen nicht.
Ja,
die kennen auch das Wahlergebnis nicht. Ich erzähle denen einfach einen vom Pferd. Ich erzähle denen auch, ich bin Doktor und ich bin Professor. Aber er hat die Uni Chemnitz mir den Doktortitel schon aberkannt und mein Professortitel ist sowieso von der Quadriga aus Berlin. Das ist gar keine Universität,
ja.
Professor Dr. Mario Vogt. Und dann erzählt er so ein Gedöns. Also, jetzt kommen die nackten Zahlen. 2019 haben 21,8% die CDU gewählt. 2024 waren es 23,6%. Das ist ein Zugewinn von 1,8% oder auch fast gar nichts. Die AfD hat 9,4% gewonnen, lag bei fast 33%. Das bedeutet, die beiden Parteien trennen 9%. Die AfD ist bei weitem stärker als Mario Vogt und die CDU. Er hat niemanden gestellt, er hat niemanden geschlagen, er hat abgestunken. Und dann kommt ja die nächste Aussage, wir haben hier irgendwas beendet und so weiter. Herr Ramelow, der sich von der CDU hat tolerieren lassen und der nur mit Stimmen der CDU dieses Bundesland regieren konnte, hat natürlich massiv verloren. Aber das heißt nicht, dass Linksgrün abgesetzt wurde, denn Mario Vogt regiert mit dem BSW, mit der SPD und muss sich immer noch stumm organisieren, immer noch mindestens eine Stimme organisieren, von der AfD oder von den Linken, also von den Linken.
Ach, natürlich.
So sehr hat er Linksgrün abgesetzt, dass er permanent die Stimmen von links braucht.
Ja, natürlich. Und das hat ja auch Bodo Ramelow ihm angeboten. Also Minderheitsregierung geht ja auch nur, wenn du bei der Abstimmung auch eine gewisse Mehrheit im Parlament hast, dich zum Ministerpräsidenten wählen lassen kannst. Und diese Stimmen kamen eben von den Linken. Von den Linken, mit denen man einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat. Eigentlich hatte man ja den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Wagenknecht-Linken. Aber gut, Wagenknecht macht ja BSW. Damit hatten wir den Beschluss noch nicht. Deswegen kann man mit dem BSW ja sicherlich koalieren. Alter, ist das ein riesiges Schauspiel. Und ich frage mich, für wen war denn jetzt diese Rede von ihm da auf dem Parteitag? War die für die Delegierten, also hat er die eigenen Leute verarschen wollen, oder wollte er schlicht und ergreifend die Hunderte von Journalisten verarschen, die da vor Ort gewesen sind?
Der Mann hat für mich die Ausstrahlung eines extrem arroganten Burschenschafters. Und bei denen weißt du immer, da ist nicht viel dahinter. Aber auf jeden Fall, irgendwas ist da schon. Es ist nicht Ahnung, aber es ist vielleicht Familie. Oder es ist. Und bei ihm ist es ja, die Familie ist ja die CDU. Also das ist auch eine ganz komische Familie, die er da hinter sich versammelt hat.
Allerdings.
Aber
allerdings,
wenn solche Leute dann in einer Volkspartei, in einer Kanzlerpartei nach oben kommen, da graust es mir. Mario Vogt läuft mir kalt den Rücken runter. Und das ist ja dann quasi die neue Generation. Er sieht ja auch ein bisschen jünger aus als 49. Aber diese Generation, Mario Vogt, gnadenloser Opportunist, der sich die Wahrheit zurechtbiegt, wie er es braucht. Daniel Günther, der nicht nur Social Media für junge Menschen verbieten möchte, der auch gar kein Problem damit hat, über Zensur gegen Medien zu sprechen, der auch noch eine Zuckersteuer einführen möchte, weil wir ja noch nicht genug besteuern, mit dem Argument, die Kinder sind zu fett. Naja, Herr Günther, das liegt daran, dass die fetten Kinder zu viel fressen und dass sie zu viel Limo trinken und dass sie zu viel Red Bull saufen und dass die Eltern nicht auf sie achten und dass sie die Kinder vor den Bildschirm verkümmern lassen. Das sind alles Gründe, das mag ja sein. Aber dann mit einer Zuckersteuer zu kommen, weil um zu glauben, dass die Kinder dann dünner werden, es ist Schwachsinn. Damit
Cola
kriegst du vielleicht
schon teurer
ein bisschen mehr
als
Geld. Aber das Problem ist die Gesellschaft, die scheiß Gesellschaft. Und wenn unsere Kinder fett sind, dann frag die Eltern. Denn die haben die Verantwortung dafür. Und dieses permanente, oh, wir haben hier ein gesellschaftliches Problem, dann legen wir doch eine Steuer drauf, dann wird es bestimmt gut. Nein, natürlich nicht. Das Problem sind die fetten Kinder.
Und das Spannende ist ja, dass Daniel Günther, der Antrag auf die Zuckersteuer ist beim CDU-Parteitag durchgefallen, hat keine Mehrheit bekommen und danach hat sich Herr Günther hingestellt und hat gesagt, das ist mir egal, ich werde das jetzt im Bundesrat durchbekommen. Da werde ich mal mit den Grünen sprechen und mit den Linken sprechen, also sprich mit denen er sowieso am liebsten spricht, um vielleicht eine Bundesratsinitiative dahin zu bekommen. Also das ist übrigens auch reiner Populismus, weil wenn die Union sagt, nö, können eigentlich jetzt, also die CSU sowieso nicht, aber andere Bundesländer, ich glaube nicht, dass es klappt. Aber allein, dass er sich da jetzt über seine Partei, über die Delegierten hinwegsetzt und sagt, das ist mir egal, ich mache das trotzdem, lässt sehr tief blicken.
Das spielt für mich alles in die gleiche Richtung. Thema Nanny-Staat. Wir nehmen den Leuten die Verantwortung über ihr Leben weg. Wir verpflichten Autohersteller, eine Schnittstelle einzubauen, damit die Leute kein Alkohol mehr am Steuer trinken. Mhm. Wir schaffen Fahrassistenzsysteme verpflichtend ein. Da muss dann auf einmal die Geschwindigkeit angezeigt werden, als wenn die Geschwindigkeit nicht auf den Schildern stehen würde.
Ja,
als
ja,
wenn man
ja,
nicht sowieso ja. wüsste, wie schnell man irgendwo fahren darf. Wir erhöhen das Kindergeld und bringen Kinder in Bürgergeld, weil wir was gegen Kinderarmut tun wollen. Das Problem sind nicht die armen Kinder, das Problem sind die Eltern, die nicht zur Arbeit gehen. Wir schaffen mit dem Kindergeld, mit dem Bürgergeld für Kinder, die Situation eines negativen Anreizsystems.
Absolut.
Die Eltern brauchen gar nicht zur Arbeit gehen, sobald sie mehr als 3 Kinder haben. Das heißt, du sorgst dafür, dass da sehr kinderreiche Familien entstehen und du profitierst, du holst sogar die Leute, die zu kinderreichen Familien neigen, in das Land mit dem Versprechen auf Bürgergeld für Kinder.
Und dann sagst eigentlich, du, ja, nur ganz kurz, eigentlich hat die Regierung mal gesagt, dass es das oberste Ziel ist, Arbeit und Kinder zu vereinbaren, mehr Anreize zu schaffen, dass man, trotz dass man Kinder hat, arbeiten gehen kann. Und genau das Gegenteil passiert in Deutschland.
Wenn diese ganzen Anreize dazu führen würden, dass die Leute in Deutschland mehr Kinder bekommen würden, dann sehen die Geburtenraten ja anders aus. Und wenn du jetzt noch diese extrem kinderreichen Familien, von denen ich spreche, also Zuwandererfamilien namentlich, wenn du die jetzt noch abziehen würdest von der Geburtenrate, was würde da noch bleiben?
Tja, da würde wahrscheinlich dann noch der Malte in Prenzlauer Berg bleiben.
Ja, ja, der Malte.
Der ist wenigstens Onkel. Keine Ahnung. Aber ja, genau so sieht es ja auch aus. Und ich habe immer wieder das Gefühl, auch jetzt beim Parteitag gehabt der Union, der CDU, dass innerhalb der Union da durchaus ja auch ein paar genau das wissen. Dass ein paar genau wissen, an welchen Stellschrauben, nicht nur Stellschrauben, dass man ganze Gerätschaften austauschen müsste im Regierungsapparat und Reformen anleiern müsste. Nur die eine Hälfte der Union macht es nicht, weil sie sagen, ja, das kriegen wir mit der SPD nicht durch. Und die andere Hälfte ist sich noch nicht mal einer Schuld bewusst. Ich meine, hast du gesehen, wie lange für Angela Merkel geklatscht wurde? Die übrigens, ich musste sehr, sehr lachen. Aber wenn du als ehemalige Kanzlerin zu Hause bist und dir denkst, ich gehe gleich auf den Parteitag meiner Partei, meiner ehemaligen Partei, der ich vorgestanden habe und für dieses Land war ich ja Kanzler. Welches Zeichen möchte ich setzen? Was ziehe ich heute an? Was könnte ich denn anziehen?
Ich habe es nicht gesehen, aber ich wette, sie hat rot oder grün getragen.
Sie hatte einen grünen Blazer an. Ich meine, Entschuldigung, wie viel mehr Zeichen kannst du denn setzen? Das ist Wahnsinn.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn.
Und Jesus-Latschen.
Es ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Es und, ist ja auch Wahnsinn, wie viel Applaus Friedrich Merz bekommen hat. Über 10 Minuten. Mhm. Leute, liebe Basta Berlin-Gemeinde, ihr seid doch klar bei Sinn, oder? Dann stellt euch mal vor, ihr seid jetzt CDU-Parteitagsdelegierter, was ja durchaus eine Position ist. Dann habt ihr vielleicht ein Mandat. Dann habt ihr auf jeden Fall in eurem Kreisverband eine gewisse Rolle. Man hat euch hingeschickt. Und dann werdet ihr als Klatschvieh missbraucht. Dann werdet ihr quasi dazu gezwungen, 10 Minuten dazustehen und Friedrich Merz für seine Rede zu applaudieren. Sag mal, nehmt ihr euch eigentlich selber noch ernst? Wie viel Respekt habt ihr eigentlich vor euch selber? 10 Minuten Applaus, das bekommen nicht einmal Rolling Stones. Das bekommt nicht einmal Wolfgang Petri. Das bekommt keiner. Aber ihr, als erwachsene Menschen, steht ihr da wie die bescheuerten Lämmer. Geil, super, Kanzler Merz. Ich habe keinen Respekt mehr vor euch. Nicht im geringsten.
Nee. Und auch Merkel hätte mehr Applaus bekommen. Also die standen ja auch alle und haben ihr da, als Friedrich Merz auf der Bühne war und gesagt hat, sie ist jetzt übrigens auch hier. Also es gab zweimal eigentlich Applaus für sie. Einmal, als sie den Saal betreten hat und wer das dann eben so mitbekommen hat. Und dann einmal, als Friedrich Merz ihr persönlich Hallo gesagt hat auf der Bühne und sie eben erwähnt hat. Und dann standen die Leute auch auf. Und Friedrich Merz hat das dann allerdings nach 1-2 Minuten selbst abgebrochen. Ich glaube, ihm war das auch einfach zu blöd. Und er ist dann ganz schnell während des brandenden Applauses zur nächsten Person, die er dann vorstellen wollte, was übrigens AKK Annegret Kramp-Karrenbauer gewesen ist, übergegangen. Sonst hätten die auch noch länger gequatscht für Alt-Angela.
Was ist denn die Merkelin jetzt eigentlich für die CDU? Ist die jetzt eigentlich eine Volksverräterin? Oder ist die jetzt eigentlich eine Ehrenvorsitzende?
Ja, letzteres selbstverständlich.
Ich habe aber für beides Argumente. Also jetzt mal aus der Sicht eines CDU-Politikers, ja? Wen hat sie alles abgesägt? Also das ist jetzt wirklich aus der Erinnerung, ja? Sie hat damals Norbert Röttgen abgesägt und da ging es um das Kernkraftsaus, Werksaus. Mhm. Also die Kernkraft, den Sargdeckel hat Angela Merkel draufgesetzt. Ja, sie hat ein paar Monate vorher die Laufzeiten verlängert. Dann kam aber Fukushima, 10.000 Kilometer entfernt oder mehr, und da hat sie gesagt, nee, das schalten wir jetzt ab. Ja, natürlich dann auch mit ordentlichen Strafzahlungen der Bundesregierung versehen.
Sie hat vorher schon zwei sehr große Konkurrenten aus dem sehr konservativen Lager damals weggebissen, nämlich Friedrich Merz, der eine, und der andere Roland Koch, dürfen wir auch nicht vergessen. Auch die sind quasi vor ihr dann in die Knie gegangen.
Dann, also Kernkraft abgeschaltet, dann hat sie die Klimapolitik neu gestartet und 2019 dann Kohlekraft ausbeschlossen. Sie hat die Wehrpflicht ausgesetzt. Und überleg doch mal, es ist doch nicht nur meine Argumentation. Angela Merkel war eine katastrophale Regierungschefin, das kannst du aus allen Lagern bestätigt bekommen. Mhm. Die Grünen werden sagen, sie hat natürlich viel zu spät reagiert und vor allem war sie viel zu nachgiebig gegenüber Russland. In ihre Ägide fällt ja Nord Stream 2 und in ihre Ägide fällt eben das aus der Wehrpflicht, wohingegen jetzt alle sagen, das war ein mega Fehler und es wird zurückgedreht.
Ja.
So, also du kannst aus allen Lagern wichtige Informationen sammeln, dass sie diese Nation wirklich in Grund und Boden regiert hat. Aber das Schlimmste, der absolute Sündenfall, ist natürlich die ungesteuerte Massenmigration kulturfremder Muslime und Muslime nach Deutschland. Das ist das Kernthema und das ist die große Herausforderung. Es ist auch eines der teuersten Themen, wobei ich gar nicht mehr genau weiß, was eigentlich teurer ist, der Ukraine-Krieg oder die Klimapolitik oder die Massenmigration.
Na und ich meine, wir schauen uns doch auch immer wieder Umfrageergebnisse, Wahlergebnisse an. Die Union hat einen ähnlichen Niedergang wie die SPD, nur dass es bei der SPD ein bisschen früher angefangen hat, deswegen ist sie schon bereits so weit unten, aber bei der Union doch auch. Und wenn du dich mit Kommunalpolitikern beispielsweise unterhältst von der CDU, die den Kopf schütteln über das, was da in Berlin passiert, dass all diese Entscheidungen, die du gerade da auch aufgezählt hast, absolut gegen die konservative Überzeugung geht, die eine Union mal verfolgt hat, um das es ja früher einmal gegangen ist. All das wurde ja mit Merkel über den Zaun gebrochen und verabschiedet und egal, was die Mitglieder da eigentlich sagen. Übrigens sind das die gleichen Kommunalpolitiker, die auch sagen, ja Entschuldigung, natürlich kriegen wir unsere Ziele nur in Koalition mit einer AfD durchgesetzt. Und übrigens hier im Stadtparlament oder kommunal auf kommunaler Ebene, da ist das schon gelebte Praxis und da spricht man sich natürlich ab, aber das ignoriert die Parteispitze geflissentlich. Diese Merkel steht für eine Union, die eigentlich nur koalitionsfähig ist mit Grünen oder mit der SPD. Und das treibt dieses Land noch deutlich mehr in den Abgrund.
Ich weiß nicht, ob ich am Donnerstag mal so eine kleine Bilder-Foto-Love-Story für euch mache, um mal zu zeigen, was ich allein gestern innerhalb von 40 Minuten in Berlin fotografiert habe. Aber ich erzähl's dir einfach mal schon jetzt. Also, ich musste über Friedrichstraße Richtung Norden fahren in meine alte Heimat nach Tegel. An der Friedrichstraße sehe ich dann, dass ja die S-Bahnen, die von Norden nach Süden fahren, komplett blockiert sind. Da wird irgendwas gebaut, alles komplett gesperrt. Und ich dachte mir so, wie konnte ich so dumm sein, das nicht vorher zu prüfen? Normalerweise prüfe ich alles vorher, bevor ich mich in der S-Bahn setze, weil genau sowas ständig passiert. Und dann denke ich mir so, okay, dann kann ich ja einfach mit der U6 Richtung Norden fahren bis Tegel. Und dann fällt mir ein, nee, die ist ja schon seit Jahren unterbrochen. Drei, fünf Jahre unterbrochen, auch weiterhin unterbrochen. Kann ich also auch nicht machen. Dann musste ich über den S-Bahnhof Wedding fahren. Und am S-Bahnhof Wedding hast du ja wie überall normalerweise die Displays, wo dir angezeigt wird, wie lange es dauert, bis der nächste Zug kommt.
Ja.
Diese Displays waren mit einer Folie überklebt. Also aus dem digitalen Display ist wieder eine analoge Anzeigetafel geworden. Dann liegt da ein Starkstromkabel offen. Der Stecker ist einfach offen. Dann gucke ich an die Decke, denke mir so, was ist denn hier los? Hat es hier gebrannt? Ja, es hat gebrannt. An Silvester hat es gebrannt. Der Bahnhof war, hat mir dann jemand erzählt, der war lange Zeit gesperrt aus anderen Gründen. Dann war er offen, da hat es gebrannt. dann allgemeine Situation natürlich auch schäbig. Dann steige ich in die S-Bahn ein, gucke auf den Boden. Da liegt dann erstmal ein Aluminiumpapier, mit dem man Crack geraucht hat. Und so ging es wirklich in einem Fort weiter. Dann war ich irgendwann in Tegel angekommen. Tegel ist ein relativ gut bürgerlicher Stadtteil von Berlin. Liegt auch relativ nah an der Grenze zu Brandenburg. Und da bin ich an Pavillons vorbeigekommen, die ich seit meiner Kindheit kenne. Da stehen so vier Pavillons, da waren Restaurants drin und Gastronomie. Ich wusste, dass einer davon abgebrannt ist, aber dass der heute immer noch da steht, eingerüstet als Brandruine. Und das seit 2,5 Jahren. Dann gehe ich weiter, dokumentiere dann auf einmal Böllerreste, die zusammengefegt sind und am Straßenrand liegen. Und komme an meiner alten Schule vorbei, sehe, dass die alte Schule Doppelkastenfenster verwendet, wo der Lack abgeht. Und ich denke so, okay, jeder von uns wird verpflichtet, sein Haus zu modernisieren und Wärme zu dämmen, aber die ballern den Strom und die Heizung raus, als gäbe es keinen Morgen. Und zu einem Überfluss habe ich dann natürlich auch noch einen Weihnachtsbaum gefunden.
Oh, wo du es sagst, ich bin am Wochenende auch in Berlin unterwegs gewesen und erstmal von wegen Weihnachtsbaum fand ich es total spannend, dass da, wo der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gewesen ist, ne, wo ja alles mit diesen großen Betonpollern voll war und die Fahrbahn verengt, ne, das ist immer noch so. Also der Weihnachtsmarkt, der ist schon seit Wochen natürlich nicht mehr. Also seit Dezember ist der nicht mehr. Aber die Poller und die Absperrung und das steht da alles ganz genauso. Ich meine, vielleicht hat man sich auch gedacht, das lassen wir jetzt bis zum nächsten Weihnachtsmarkt. Das ist so viel Aufwand. Das kostet natürlich auch. Und dann bin ich in Neukölln gewesen und wir hatten ja in der letzten Basta-Sendung auch unseren Web-Tipp, wo es mit der RBB-Doku darum ging, dass Berlin eben nicht mehr so gehypt wird und dass du Ratten siehst und so weiter. Und dann bin ich ein bisschen mit offenen Augen auch durch Neukölln gegangen. Und ja, also Ratten sind mir auch begegnet. Und ansonsten hat man wirklich das Gefühl, dass überall nicht gebaut wird, sondern vielleicht mal irgendwann gebaut wird, weil eingerüstet, eingezäunt, an der Ecke, an der Sonnenallee ist eine Tankstelle, die hat ihren Besitzer verloren und das soll abgerissen werden, da soll ein Hotel entstehen. Vor 10 Jahren. Seitdem steht da die Ruine der Tankstelle, die weder abgerissen wird, noch wird da neu gebaut. Also das ist Berlin, das ist Neukölln.
Wie sehr hassen die Politiker diese Stadt? Hm. Wie wirklich unfähig kann man eigentlich sein?
Ja.
Ich meine, klar, ich habe dann meinen Blick auch drauf gerichtet, aber was ich allein schon am Rande der S-Bahn für wilde Müllkippen gesehen habe, wo stapelweise Reifen entsorgt werden, Matratzen, Bauschutt, alles mögliche wird einfach irgendwo entsorgt und da bleibt es dann Ewigkeiten. Jeder Bahnhof ist schmutzig, jeder Bahnhof ist verdreckt, die ganzen Gleise voller Müll und niemand fühlt sich bemüßigt, das wegzumachen. Und da stellen sich die Leute echt hin, ja, das ist unsere Stadt. Und ich kann euch sagen, das macht was mit Menschen, das macht was mit der ganzen Stadt, das schlägt dir auf die Psyche. Selbst wenn du nicht drauf achtest, du lebst im Müll, die Menschen leben im Dreck und die zahlen Zehntausende Euro Steuern jedes Jahr und leben alle im Dreck. Was ist das eigentlich? Und da fahren diese ganzen Pupser in die Bundestagsverwaltung, da fahren sie alle in die Landesverwaltung und dann machen sie da ihren Job und denken, ja, ich habe den Job bei der Landesverwaltung, der ist wenigstens sicher. Klar, meine Stadt sieht aus wie Scheiße und ich bin als Landesbeamter selber verantwortlich für die ganze Scheiße und nie mache ich mein Maul auf und immer gucke ich mir die Scheiße hier an und zieh mir die ganze Scheiße rein und dann wähle ich die Scheiße wieder. Aber diesmal wähle ich die grüne Scheiße. Beim nächsten Mal wähle ich die SPD-Scheiße. Und dann, wenn ich richtig wütend bin, dann wähle ich die CDU-Scheiße. Aber es bleibt die gleiche Scheiße, die ihr wählt. Die gleiche Scheiße, die ihr passiert. Und jetzt sagt ihr, jetzt kommt der Golme wieder und dann wird er wieder meckern auf die Ausländer und hast du nicht gesehen, der Nazi, das Nazi-Schwein, der Nazi-Scheiße wahrscheinlich wählt. So, dann sage ich euch, Hunderte Milliarden Euro hat die Energiewende gekostet. 250 Milliarden kann ich sofort zusammenrechnen mit irgendwelchen Wikipedia-Zahlen, aber es geht noch weit darüber hinaus. Hunderte Milliarden Euro sind in die Energiewende geflossen. Wofür? Ist euer Strompreis der niedrigste in Europa? Nein, verarscht haben sie euch. Und dann kommen sie und sagen, ja, jetzt haben wir ja so viel ökologische Energie. Jetzt müssen wir das ganze Stromnetz leider umbauen. Das kostet nochmal 800 Milliarden Euro. Kein Problem, die haben wir ja, weil wir ein reiches Land sind. Und dann sage ich euch, was kostet der Ukraine-Krieg? Was kostet die Aufrüstung? Was kostet die Inflation? Was kosten die gestiegenen Gaspreise durch den Krieg? Was haben sie getan, um das zu verhindern? Rein gar nichts. Sie kaufen die Scheiße einfach aus den Vereinigten Staaten und verarschen uns, dass der Russe der Böse ist. Das tun sie mit euch. Hunderte Milliarden Euro hat der Ukraine-Krieg gekostet. Und dann komme ich zu den Flüchtlingen. Und ihr werdet sagen, jetzt geht dagegen. Ja, natürlich gehe ich dagegen. Seit Jahren gehe ich gegen die Flüchtlingspolitik, weil sie einfach irre ist. Weil sie einfach scheiße ist. Weil sie sich finanziell niemals lohnen wird. Und weil jemand gesagt hat, dass wir die Guten sind. Und weil es deswegen richtig ist, das auszugeben. Und dann kommst du mit Milliarden, Dutzenden Milliarden Euro Fluchtursachen bekämpfen. Ja, sehr erfolgreich, trotzdem Millionen hergekommen. Dann hast du die Leute, die hier sind, die wir nicht in Arbeit kriegen. Dann haben wir die Frauen, die niemals arbeiten werden und die Kinder, die wir mit Bürgergeld versorgen. Und dann haben wir die Integrationskurse. Alles kostet Milliarden, die Unterkünfte kosten Milliarden und auf der anderen Seite meckern die Deutschen dann, dass sie keine Wohnung bekommen. Und weil sie keine Wohnung bekommen, die Wohnungen immer teurer werden, gehen sie dann her und sagen, wir brauchen Steuererhöhung und wir brauchen dann Maßnahmen gegen Eigentum von Wohnungen. Das sind die Realitäten. Es sind hunderte Milliarden Euro, die ich gerade zusammengezählt habe. Und dann braucht ihr euch nicht fragen, dass eure Städte verdrecken und dass eure Infrastruktur nicht funktioniert und dass die Bahn nicht kommt. Das sind die Realitäten. Der Witz daran ist tatsächlich, dass sie nach wie vor die rote, schwarze und grüne Scheiße wählen.
Du hast Scheiße gesagt.
Sechsmal schon.
Aber dazu kommt ja, wahrscheinlich mehrere da draußen mitbekommen, es wurde ja ein Gesetzesentwurf beim Wirtschaftsministerium von Katharina Reiche geleakt. Darin wird angestrebt, den Ausbau der wetterabhängigen Energien zu dämpfen. Weil man gemerkt hat, ach du je, das ist ja jetzt super teuer mit dem Ausbau und dann wollen wir vielleicht das lieber ein bisschen strecken. Und deswegen wurde halt vorgeschlagen, dass man beispielsweise nicht mehr so viel staatlich fördert bei Wind und Solar. Also erstens ist das, warum sollte es auch sonst geleakt werden im Vorfeld von wichtigen Landtagswahlen, das ist etwas, was schlicht und ergreifend reiner Populismus ist. Das wird verkauft als, oh, jetzt hat die Union das erkannt, jetzt wird sie richtig was unternehmen. Nein, wird sie natürlich nicht, weil egal in welche Richtung und möglicherweise eben auch richtige Richtung dieser Gesetzentwurf von Frau Reiche geht, er wird mit der SPD nicht abgenickt werden können. Und gleichzeitig ist die sogenannte Zivilgesellschaft, also die Vorfeldorganisation von Grünen, natürlich die ganze Solar- und Windbranche, Kampakt und so weiter, sind aufgestanden und haben gesagt, das geht überhaupt nicht, hatten Schaum vor dem Mund, weil irgendein windiger Gesetzestext geleakt wurde, der nie zu einer Abstimmung, zu einer positiven kommen wird. Und da sehen wir, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier in Deutschland etabliert hat. Diese Energiewende ist mit einer Union schon gar nicht in Kombination mit der SPD wieder rückgängig zu machen. Wir werden zahlen, ihr werdet zahlen und am Ende sind wir pleite. Weder sexy, nur noch arm und Energie, ja, mal gucken, vielleicht ja dann von den Atomanlagen in Frankreich.
Korrigiere mich, wenn ich total falsch liege, wenn ich nur halb falsch liege, brauchst du mich nicht korrigieren. Also diese Idee aus dem Hause Reiche läuft darauf hinaus, dass man Windenergie nicht fördern möchte, wenn der Wind dann weggeschmissen wird.
Ja.
Also wenn da Wind produziert wird, der aber nicht genutzt werden kann, weil wir den produzieren in Produktionsspitzen und er deswegen einfach, wenn die Anlagen abgeschaltet werden müssen oder man sogar negative Preise bezahlen muss, damit andere den Strom abnehmen, das möchte man nicht mehr staatlich fördern.
Ach was.
Und dagegen laufen die Umweltverbände dann Sturm. Das müsst ihr euch mal klar machen, was für ein korrupter Haufen das ist. Ja. Die fordern tatsächlich von uns, von jedem von uns Stromverbrauchern und von uns Steuerzahlern, dass wir ihre Branche weiterhin finanzieren und weiterhin Strom fördern, der nicht gebraucht wird. Hm. Das ist die Realität. Und das reden sie uns ein. Und das ist eine dermaßen fiese Unverschämtheit, die nur zu denken ist, über Medien, die sich seit 20 Jahren daran beteiligen. Und das ist nur zu erklären, dass diese Medien entweder korrupt und bezahlt sind oder die Journalisten hinter diesen Medien meinen, dass sie ihre persönliche politische Ideologie da reindrücken müssen. Und diese Ideologie ist grün. Die Journalisten, die das organisieren, sind alle grün und sie sind nichts anderes. Und grün sind sie übrigens aus einem Gefühl der Überlegenheit, weil sie glauben, wer grün ist, weiß es besser. Die Grünen behaupten ja von sich letzten Endes nur durch die Blume, dass sie eine Besserwisserpartei sind. Sie halten sich schon immer für die Elite, sie halten sich schon immer für die Schlauen, die wissen, wo es lang geht.
Meinst du damit unter anderem auch die über 200 Mitarbeiter der GEZ-Medien, die nur alleine beim CDU-Parteitag anwesend gewesen sind. Über 200 von ARD, ZDF und den angeschlossenen GEZ-Sendeanstalten. Ich glaube 79 Journalisten und über 130 Techniker. Überleg doch mal, was das für ein Aufwand ist, den wir da alle mit unseren Zwangsgebühren bezahlen. Und als wenn da auch die Berichterstattung auch nur Mühe voneinander abweicht. Als wenn da kontrovers drüber diskutiert wird. Das geht alles in die gleiche Richtung. Und mit dieser gleichen Richtung werden die Zuschauer draußen auf ARD, ZDF, auf Phoenix, auf ZDF Neo, ZDF Info und wie sie alle heißen, vollgeblasen, nur um aus möglichst vielen Richtungen das Gleiche zu sagen. Herzlichen Glückwunsch.
Da hätten 10 Journalisten und 10 Kameraleute gereicht.
Ja.
Und 2 davon hätten Joppa Golme sein müssen.
Ja.
Oder so wie Joppa Golme. Weißt du, die da einfach mal wirklich Klartext sprechen und vom Leder ziehen und sagen, was für ein Hampelmann der Vogt eigentlich ist und was für ein Hampelmann der Linnemann eigentlich ist, der da offensichtlich seine Rede so oft vor dem Spiegel geübt hat, dass er dann unfassbar heiser gewesen ist, als er irgendein Hohelied auf die Zuwanderung gesungen hat.
Das Ganze garniert.
Ey, das ist der andere. Der hier.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich sprechen so viele Menschen an, die Angst haben, die dieses Land mit aufgebaut haben.
Glaube ich nicht.
Die einen Migrationshintergrund haben.
Glaube ich nicht.
Die zum Teil einen deutschen Pass haben mit Migrationshintergrund. Millionen Menschen.
Glaubt ihr kein
Wort. Ohne diese Menschen würde der Staat nicht funktionieren.
Ja, stimmt sowieso nicht. Also er sagt, ihn sprechen so viele Leute an, dann sagt er auch Millionen Menschen. Ich vermute, das meint er nicht im Zusammenhang.
Allein am Wochenende, Benjamin.
Ja, deswegen ist er auch so heiser, weil er den immer beipflichten musste, diesen armen Menschen mit oder ohne deutschen Pass, diese Migranten, die unser Land aufgebaut haben. Und die kommen jetzt alle zu ihm und haben Angst vor der AfD. Natürlich haben die Angst vor der AfD. Herr Linnemann, komisch, ich kann Ihnen ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund zeigen, die sagen, dass die zugewanderten Menschen eigentlich das Problem sind, unter anderem, weil die hier einen viel strengeren Islam reinbringen, weil sie hier Kopftücher dominant machen, weil es so eine Art Scharia-Polizei an manchen Schulen gibt. Das können Sie übrigens auch in öffentlich-rechtlichen Medien nachlesen, dass zugewanderte Kinder Druck machen auf die Kinder, die hier bereits seit längerem leben und dafür sorgen, dass sie Ramadan-Fasten machen, obwohl sie das bislang noch nie gemacht haben. Mhm. Herr Linnemann, ich glaube Ihnen kein Wort. Die Zugewanderten hier oder die Migranten hier, die haben keine Angst vor der AfD, die brauchen sie übrigens auch nicht haben und die AfD stellt es auch immer wieder klar und ich wünsche mir, dass es übrigens in der AfD auch bis in die Tiefen der Partei eine Erkenntnis gibt, dass nicht die Ausländer generell unser Problem sind, sondern diejenigen, die hier Probleme verursachen, unser Problem sind. Das sollte immer differenziert so gesagt werden, auch von uns immer mal wieder klargestellt werden. Aber das, was er hier darstellt, dass die AfD das Land ruiniert, weil er Angst vor ihr haben, nein, wenn, dann, weil ihr versucht, diese Angst zu schüren.
Und da komme ich noch mal kurz zur ARD und zu den GEZ-Medien. Ich meine, es ist ja nun mal statistisch bewiesen, dass Ausländer bzw. Menschen ohne deutschen Pass in der Kriminalitätsstatistik überproportional vertreten sind zu ihrem Anteil in der Bevölkerung. Ganz vorne mit dabei Syrer und Afghanen. Und wenn du dir dann nicht nur die Berichte, wenn es jetzt nur um Berichte gehen würde in der Tagesschau, weit gefehlt, schau dir doch mal einen Tatort an. Guck dir doch mal an, wenn es da um organisierte Kriminalität, um Bandenkriminalität und Clans geht. Weißt du, woher die kommen? Die kommen aus Russland. Die kommen aus Russland, die kommen möglicherweise aus Schweden oder die kommen aus Frankreich, aber weißt du, wo sie ganz sicher nicht herkommen? Aus Syrien oder Afghanistan. Die kommen auch nicht daher, wo irgendwelche tatsächlichen Clans hier in Berlin aus den Ländern, nein, das, die Realität, die muss ausgeblendet werden. Das stimmt nicht, weil die Leute, die zu uns kommen aus Syrien und Afghanistan, das sind überwiegend Fachkräfte. Die wandern nicht ein in Sozialsysteme, die wandern auch nicht ein in Clans, die wandern ein in unseren Arbeitsmarkt. Das erzählt dir ein Linnemann, das erzählt dir ein Merz und das erzählen dir auch die über 200 Mitarbeiter beim Parteitag. Punkt.
Neulich in Dortmund wurde doch ein Kioskbesitzer erschossen. Mhm. Täter sind unbekannt. Ich sag mal so, wenn es nicht der NSU war, dann waren es Menschen mit Migrationshintergrund. Jetzt wurde gerade in Dortmund ein Pflegedienstinhaber erschossen. Gerade erst am Wochenende passiert. Und ich sag dir was, ich behaupte, es waren Menschen mit Migrationshintergrund, die am Abzug gesessen haben. In Berlin wird mittlerweile ständig geschossen. Seit Wochen werden hier Leute erschossen, angeschossen.
Handgranaten.
Es ist richtig krass. Und die Täter haben immer Migrationshintergrund. Wenn Leute totgefahren werden, mit dem Auto, mit hochgetunten Karren, gerne auch Mietwagen. Da werden Rennen gefahren, da werden Leute totgefahren. Die Täter in den PS-starken Karren sind in der Regel Menschen mit Migrationshintergrund. So, und jetzt seid ihr dran. Zeigt mir nochmal den Clan, der Müller-Meyer-Schulze heißt. Und ich zeige euch den Clan, der Al-Sain, Abu Shaka oder Remo heißt oder Miri. Und dann erklärt mir das mal.
Ja, ganz
und dann
genau.
Kommen sie wieder mit irgendwelchen sozialpädagogischen Sachen. Ja, die hatten leider nie eine Chance, diese Menschen. Ja, die hatten in den 70er, 80er Jahren nie eine Chance und deswegen sind die kriminell im Jahr 2025. Das ist euer Ernst. Das Krasse ist, da ist da neulich mal so ein vermeintlicher Clan-Boss gestorben, natürliche Todesursache. Dann kamen auf einmal Tausende zu seiner Beerdigung, auch von allen anderen Clans. Und auf der Beerdigung sagte dann einer, jetzt wird in Berlin das Chaos losbrechen. Und dann erfährt man, was für Gastronomien dem gehört haben am Cottbusser Tor, das Steakhouse und so weiter. War so ein kleiner Einblick in die Berliner Unterwelt, da erfährt man also, dass das Steakhouse, wo man vielleicht mal ein Rinderfilet gegessen hat, eigentlich ja in clankrimineller Hand gewesen ist und viele anderen auch. Aber dass es auch alles seine Ordnung hatte, weil über die Sicherheit in Berlin gewacht hat. Und leider ist das jetzt in Unordnung geraten und darum schießen sie seit Monaten aufeinander. Leute, das ist es. Traut ihr euch das eigentlich zu sagen oder bin ich der Einzige, der sich das traut?
Ich habe einen höheren Polizeivertreter letztens ein Interview gesehen, wo es genau darum ging und wo er gesagt hat, ja, jetzt nach dem Tod von diesem Clan-Chef, da wird Berlin neu aufgeteilt. Die teilen Berlin unter sich auf und jetzt als erstes haben sie die Fahrschulen neu aufgeteilt. Und ich denke mir, Leute, wem gehört denn diese Stadt? Also wenn die Polizei das doch weiß, wo da was aufgeteilt wird und wer da was bereits gesagt hat und dann sagen sie ganz stolz, ja, sie haben jetzt innerhalb von 3 Wochen haben sie 9000 Personen haben sie kontrolliert. Und ich denke mir so, okay, 9000, ja gut, das kann man machen, das ist nicht schlecht, ja. Und dann sagen sie, ja, und sie haben ja aber auch sieben Personen haben sie vorläufig festgesetzt. 7 von 9000, da weißt du schon, dass die 7 aber wahrscheinlich auch nicht dauerhaft irgendwo hinter Gittern sind. Und außerdem hätten sie auch 3 Pistolen gefunden. Ja, come on! Also Entschuldigung, du musst nur irgendwo in Neukölln den Hinterhof aufmachen, da finde ich mehr Schusswaffen. Was ist das denn?
Und das sind dann die Fahrschulen, bei denen die Leute ihre Führerscheine machen, die danach mit dem Mercedes AMG über die Sonnenallee ballern, ja, und im schlimmsten Fall über den Kudamm ballern und dann eine junge Frau überfahren und die ist dann tot. Aber mit der MPU haben sie auch keine Probleme, denn ganz zufällig ergibt es sich ja, wie wir das dokumentiert haben in der letzten Folge Buster Berlin, dass genau diese Leute ihre Führerscheine immer wieder bekommen haben. Boah, komisch, wie kommt denn das eigentlich? Also Deutschland hat sich abgeschafft, Freunde. Es tut mir leid, das so zu sagen. Ich dokumentiere bloß den Niedergang. Und da soll mich mal einer widerlegen. Denn es ist ja gar nicht so schwer, die Realitäten zu sehen, wenn man Nachrichten liest, wenn man sich mit Menschen unterhält und wenn man sich den Zustand unserer Städte anschaut. Das war mein Schlusswort. Tut mir leid. Noch immer mit einem Fuß in der Freiheit. Mein Name ist Benjamin Golme, stolzer Berliner und stolzer Teil des deutschen Volkes. Das darf ich jetzt ja so sagen, nicht wahr? Ich weiß zwar nicht, was das deutsche Volk ist. Ich will es auch lieber nicht definieren. Aber das ukrainische Volk, an dessen Seite stehen wir natürlich auch. Und deswegen fordern wir niemals Krieg mit Russland und Frieden in der Ukraine. Bis Donnerstag. Tschüss.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bei dem Friedensappell bin ich ganz vorne mit dabei. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.